Worum geht es im Kern zu Weihnachten? Könnt ihr überlegen, vielleicht darum, dass wir unsere Häuser und Wohnungen erstmal gemütlich dekorieren, so wie hier vielleicht. Oder darum, dass wir uns Zeit nehmen können, um mit Familie und sich zu treffen. Natürlich ist das nicht die Hauptsache. Ich glaube, das wissen wir. Es ist auch nicht die Hauptsache, dass wir ein paar Tage frei haben dann irgendwann in ein paar Wochen und auch nicht, dass wir eine besinnlich behagliche Stimmung empfinden. Nein, zentral geht es bei Weihnachten um Begegnung. Und es geht nicht um irgendeine Begegnung oder um Begegnung vielleicht mit den Menschenmassen auf dem Weihnachtsmarkt, sondern vor allen Dingen um Begegnung mit Gott, dem Herrn. Denn das ist ja der Grund, warum es Weihnachten gibt. Weil Gott uns Menschen begegnen wollte. Deshalb ist Jesus ja Mensch geworden. Deshalb ist Jesus ja in einer Krippe geboren worden. Weil Gott uns Menschen begegnen wollte, deshalb gibt es überhaupt Weihnachten. Diese Begegnung mit Gott ist also der Sinn, es ist das Ziel, es ist der Zweck von Weihnachten. Und so wollen wir in dieser Advents- und Weihnachtszeit uns einige Begegnungen anschauen rund um die Krippe, rund um Weihnachten. Wir wollen anschauen, was Menschen erlebt haben zur Zeit Jesu, als sie ihm, dem unscheinbaren Kind in der Krippe, begegnet sind, das doch eigentlich der menschgewordene Sohn Gottes selbst war. Und wir wollen lernen von ihren Erfahrungen, von den Erfahrungen, die Maria, Josef, die Hirten, die Weisen und einige andere gemacht haben rund um die Krippe, rund um diese Ereignisse von Weihnachten. Denn Weihnachten heißt eben Begegnung, es heißt Begegnung mit Gott, dem Herrn, darum geht's. Und wir wollen heute beginnen mit Maria und ihrer Begegnung mit dem Engel. Und streng genommen ist das noch keine Begegnung mit Jesus selbst, aber es ist doch das erste Bekanntwerden mit den Dingen, die Weihnachten passieren sollten. Mit den Dingen, die Weihnachten auf sie zukommen würden. Davon erfährt Maria ja. Und wir werden sehen, wie Maria mit dieser unglaublichen Botschaft des Engels umgeht. Das zeigt uns nämlich auch, wie wir auf das Wunder dieser Menschwerdung Jesu reagieren sollten. Ich möchte uns lesen als Predigtext aus Lukas 1 ein paar Verse, nämlich ab Vers 26. Lukas 1 ab Vers 26. Zack. Und im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt in Galiläa, die heißt Nazareth, zu einer Jungfrau, die vertraut war, einem Mann mit Namen Josef vom Hause David, und die Jungfrau hieß Maria. Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach: Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie aber erschrak über die Rede und dachte: Welch ein Gruß ist das? Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden, und Gott der Herr wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit, und sein Reich wird kein Ende haben. Da sprach Maria zu dem Engel: Wie soll das zugehen, da ich doch von keinem Mann weiß? Der Engel antwortete ihr und sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch schwanger mit einem Sohn, in ihrem Alter, und ist jetzt im sechsten Monat, von der man sagt, dass sie unfruchtbar sei. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber sprach: Siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Und der Engel schied von ihr. Das ist ja eine ganz bewegende Geschichte, die wir hier gehört haben. Eine junge Frau trifft auf einen Engel, beziehungsweise der Engel trifft auf sie und er kündigt ihr ein unglaubliches Ereignis an, etwas, das ihr Leben total umkrempeln wird. Und sie reagiert dann am Schluss mit tiefem Vertrauen. Ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast, Vers 38. Ich glaube, da gehört einiges zu, das so sagen zu können. Und die spannende Frage ist, wie kam es denn eigentlich dazu? Woher kam dieses tiefe Vertrauen bei Maria? Wie können wir eigentlich auch aus tiefem Vertrauen zu Gott leben? Darüber wollen wir jetzt weiter nachdenken. Das Erste, was man sehen kann in dieser Geschichte, das ist, dass das tiefe Vertrauen auch gute Gründe erfordert. Es erfordert gute Gründe und auch Maria fragt nach Gründen, warum sie vertrauen kann. Es gibt ja manchmal Menschen, die sagen, so Menschen, die dem christlichen Glauben eher skeptisch gegenüberstehen, die sagen dann, ihr Christen, ihr glaubt doch einfach alles, völlig naiv, was man euch sagt, was man euch vielleicht mitgegeben hat als Kindern oder was ihr in der Bibel lest. Ihr übernehmt das einfach alles. Ihr hinterfragt das gar nicht, sondern nehmt einfach alles für bare Münze, was man euch sagt. Ich dagegen, so sagt derjenige dann, ich dagegen schalte meinen Verstand ein und hinterfrage erstmal alles kritisch, was an mich herangetragen wird. Das Verhalten Marias in dieser Geschichte macht aber deutlich, dass sie gerade nicht blind die Botschaft des Engels gleich aufnimmt und sich darauf einlässt. Sie fragt durchaus nach. Sie sagt nicht einfach, oh wunderbar, da kommt ein Engel zu mir, ist ja klasse, was du sagst. Nein, anders reagiert sie. Vers 28 und 29 wird das sehr deutlich. Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach, sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Dann ihre Reaktion, jetzt nicht voller Begeisterung, sondern sie aber erschrak über die Rede und dachte, welch ein Gruß ist das? Sie dachte, heißt es hier, ne? Und im Grunde meint dieses Wort hier, was hier einfach nur schlicht mit dachte übersetzt wurde, eigentlich noch viel mehr als nur so einen kurzen, flüchtigen Gedanken, der in einem aufsteigt. Nein, es meint, sich wirklich Gedanken zu machen, über eine Sache nachzudenken, zu grübeln, die Dinge abzuwägen, sie sorgsam zu bedenken. Es ist durchaus etwas Rationales, was hier gemeint ist, was hier bei Maria passiert. Und natürlich ist sie auch erschrocken. Sie ist so erschrocken, wie es jeder normale Mensch wäre bei so einer Gelegenheit. Und sie fragt sich ganz sicherlich, sehe ich hier eigentlich wirklich einen Engel? Wer steht da vor mir? Bilde ich mir das ein? Ist das nur eine Halluzination? Was passiert hier eigentlich gerade? Und auch die Botschaft des Engels nimmt sie ja nicht unmittelbar an. Sie fragt vielmehr zurück. Vers 34 wird das dann sehr deutlich. Wie soll das zugehen, da ich doch von keinem Mann weiß? Das Beispiel also der Maria zeigt uns hier schon deutlich, dass Glaube und Vertrauen auch gute Gründe braucht und dass Glaube und Vertrauen auch unseren Verstand einschließt. Das war auch damals schon bei der Maria so. Als moderne Menschen, da haben wir manchmal so eine leicht überhebliche Neigung, mit der wir an alte Texte und auch an Bibeltexte so herangehen. Und wir tun manchmal so, als seien die Menschen zu damaligen Zeiten, in antiker Zeit, eben irgendwie ein bisschen weniger gebildet gewesen und viel naiver gewesen, als wir es sind. Und wir meinen, sie hätten einfach alles geglaubt, ne, was so passiert wäre und hätten einfach alles übernommen, unkritisch. Aber natürlich stimmt das nicht. Das ist ein Vorurteil. Natürlich waren die Menschen vor 2000 Jahren auch nicht weniger intelligent, als wir es heute sind. Und darum reagiert auch Maria auf diese Erfahrung mit dem Engel genauso verhalten, wie wir das wohl auch getan hätten. Für uns ist es generell schwierig heutzutage, an etwas Übernatürliches zu glauben. Das fällt dem modernen Menschen schwierig. Das ist eine große Barriere, eine große Hürde zum Glauben, die wir überwinden müssen. Aber auch Maria, Auch Maria hatte so eine Hürde, die es für sie zu überwinden galt. Denn für sie war es absolut undenkbar, vielleicht jetzt nicht so sehr, dass überhaupt etwas Übernatürliches geschieht, aber vielmehr dieser Gedanke, dass Gott jemals Mensch werden könnte. Sie war ja tief vom Judentum geprägt und da war das ein Gedanke, der überhaupt nicht reinpasste, dass Gott Mensch werden könnte. Also auch sie musste eine Hürde überwinden, eine intellektuelle Hürde überwinden, um zu glauben. Und auch wenn die anders ist als vielleicht die Hürde, mit der wir heute konfrontiert sind, so ist sie doch nicht niedriger. Und doch kommt sie schließlich zu Glauben und Vertrauen. Sie war skeptisch, sie hat nachgefragt, sie hat ihren Verstand benutzt, sie hat wieder nachgefragt. Und sie hat letztendlich Gründe gefunden. Das war ihr Weg hin zu diesem erstaunlichen Gottvertrauen. Und ich glaube, das ist immer noch der Weg zu diesem Gottvertrauen. Wer jetzt die ganzen Geschichten um Weihnachten gut kennt, der fragt sich vielleicht, warum diese Skepsis der Maria, von der hier berichtet wird, ja so etwas Positives ist, während doch der Zweifel des Zacharias, von ihm wird ja vorher erzählt in Lukas 1, nicht etwas Positives ist. Ne? Wir erinnern uns, Zacharias, zu ihm kam ein Engel und der Engel, der kündigte ihm an, dass ihm und seiner Frau ein Sohn geboren würde, obwohl beide eben schon sehr alt waren und bisher kinderlos waren. Und Zacharias, er zweifelte sehr daran und der Engel entgegnet schließlich, dass Zacharias nicht mehr würde sprechen können, bis sein Sohn Johannes geboren ist. Ja, so kam es dann auch. Und man kann ja fragen, was ist eigentlich der Unterschied zwischen dieser Haltung von Zacharias, die ja sanktioniert wird, die bestraft wird im gewissen Sinne, und dieser Haltung der Maria, die gelobt wird, die bis heute als Glaubensvorbild hingestellt wird. Warum ist das eine vorbildlich und gut, warum ist das andere so negativ? Was ist der Unterschied? Ich glaube, wir müssen daran denken, dass die Bibel Zweifel eben differenziert beobachtet oder differenziert betrachtet. Weder ist der Zweifel das höchste Gut, irgendwie das Endziel schlechthin, wie manche das sagen, noch wird der Zweifel verdammt und blindes Vertrauen gefordert, so nach dem Motto: Was, du hast Fragen zum Glauben? Hör auf damit, vertraue einfach nur. Glaub gefälligst. Nein, die Bibel sieht das anders. Sie befindet sich dazwischen mit ihrer differenzierten Sicht. Ein Zweifel, der offen ist für Antworten, der nach Antworten sucht, das ist etwas Gutes. Ein Zweifel aber, den man gebraucht, um sich eher so dahinter zu verschanzen, sich zu distanzieren, sich nicht auf Neues einlassen zu wollen, nicht nach Antworten zu suchen eigentlich, der ist etwas Schlechtes. Und es gibt eben Menschen wie Maria, die für die Wahrheit offen sind und die bereit sind, auch Konsequenzen zu ziehen, sich zu verändern, wenn sie bemerken, ja, dass die Wahrheit wirklich eine andere ist, als sie bisher gedacht haben. Und dann gibt es Menschen wie Zacharias, die den Zweifel eben mehr so benutzen, um selbst die Kontrolle über das Leben zu behalten und sich von dem anderen zu distanzieren. Und die Frage ist natürlich, welche Haltung prägt uns eigentlich? Welche Haltung hast du? Vielleicht ist es ja so, dass dich die Grundwahrheiten des Evangeliums bewegen und du dich fragst, ist das eigentlich wirklich so, dass das, was ich hier höre in der Gemeinde, dass das, was mir andere erzählen, dass es da einen Gott gibt, der die Welt beherrscht, der die Menschen liebt, der seinen Sohn zu meiner Erlösung gegeben hat? Ist das eigentlich wirklich so? Oder ist das eine Vorstellung, eine Idee, die vielleicht beruhigend ist und irgendwie schön, aber die keine Substanz hat? Such nach Antworten. Geh dem nach, such nach Gründen. Mit einer offenen Haltung, dich auch dann, wenn du Gründe findest, dich darauf einzulassen. Und das gilt natürlich nicht nur allgemein für den christlichen Glauben so im Generellen, sondern auch für die Einzelfragen des Glaubens. Vielleicht gibt es da Worte der Bibel, an deren Sinn du zweifelst. Mag sein, oder? Suchst du nach Lösungen? Willst du Antworten finden, um sie zu verstehen? Oder verschanzt du dich eher so hinter diesem Zweifeln, um dich mit diesen Worten gar nicht auseinandersetzen zu müssen, damit dir diese Worte gar nicht erst zu nahe kommen? Vielleicht gibt es auch Wendungen in deinem Leben, die dich an der Güte und Liebe Gottes zweifeln lassen. Wie gehst du damit um? Willst du Antworten, wie du das verstehen kannst? Oder willst du dich eher in deinem Unglück suhlen, damit die entstandene Distanz zu Gott bestehen bleibt? Auch das kann eine Haltung sein. Maria zeigt uns hier mit ihrem Beispiel, tiefes Vertrauen, das erfordert gute Gründe, das entsteht auch nicht sofort. Und es erfordert diese Offenheit für gute Gründe. Dann kann Vertrauen wachsen, dann kann es gedeihen und dann kommt der Glaube letztendlich zur Blüte. Und ein zweiter Punkt, das ist hier eigentlich schon angedeutet, tiefes Vertrauen erfordert auch einen Prozess. Das sehen wir ja auch eigentlich sofort. Das tiefe Vertrauen hier Marias zu Gott, das kam nicht in einem einzigen kurzen Moment. Es ist nicht so, dass sie von der Erscheinung des Engels so überwältigt ist, weil sie sowas noch nie erlebt hat, und sofort Gott voll und ganz vertrauen würde. Nein, es ist ein Prozess, es entwickelt sich. Schritt für Schritt. Und so ist es bei den meisten Menschen. Tiefes Vertrauen zu Gott entwickelt sich in einem Prozess, der unterschiedlich aussehen kann, der auch unterschiedliche Dauer haben kann. Es ist ein Prozess. Und wenn wir einen Blick mal auf die einzelnen Etappen werfen, in denen sich Marias Vertrauen entwickelt, dann sehen wir als ihre erste Reaktion zunächst so eine leichte Ungläubigkeit und echtes Erstaunen. Vers 34 ist hier nochmal zu nennen. Wie soll das zugehen? Da ich doch von keinem Mann weiß. Sie hatte ja gerade von dem Engel das erste Mal das Evangelium gehört. Sie hatte von dem Engel gerade gehört, was Gott vorhatte zu tun. Dass Gott seinen Sohn auf die Erde schicken möchte und dass dieser, der neue David, dieser Retter schlechthin, auf den alle warteten, dass er der sein würde. Und vor allen Dingen hatte sie gehört, dass sie selbst darin eine entscheidende Rolle spielen sollte. Sie sollte es sein, die schwanger werden würde und die diesen Sohn zur Welt bringen sollte. Aber Maria ist nicht gleich aus dem Häuschen. Nein, sie fragt ungläubig, wie soll das zugehen? Wie soll das denn passieren? Wie kann das funktionieren? Im Grunde ist das die höfliche Art zu sagen, lieber Engel, das ist doch ein völlig unmöglicher Plan. Ist doch völlig verrückt. Das geht doch gar nicht. Das funktioniert doch gar nicht. Sie ist zutiefst erstaunt über diese Botschaft des Evangeliums. Ich glaube, es ist wichtig, dass auch wir dieses Erstaunen über die Botschaft des Evangeliums erlebt haben. Oder wir könnten es mal umgekehrt formulieren, wenn wir das noch nicht erlebt haben, wenn wir die Botschaft des Evangeliums nicht in einem gewissen Sinne unglaublich finden, dann haben wir sie vielleicht noch gar nicht ganz begriffen. Und das gilt, glaube ich, für jeden von uns, für jeden generell, auch für diejenigen, die in christlichen Elternhäusern aufgewachsen sind und Gottes Wort von klein auf damit vertraut sind. Wenn wir niemals diese Botschaft von Gottes Gnade als etwas wahrgenommen haben, was eigentlich unmöglich ist, was eigentlich sehr erstaunlich ist, was eigentlich unvorstellbar ist, dann haben wir sie vielleicht in ihrer ganzen Tragweite noch gar nicht ganz begriffen. Und zum tiefen Vertrauen dazu zu kommen, da braucht es auch dieses aufrichtige Erstaunen, was Gott da eigentlich getan hat, dass er tatsächlich seinen Sohn, er ist ja nicht nur irgendein Prophet, nein, es ist ja sein Sohn, dass er tatsächlich seinen Sohn, das göttliche Wesen, als Menschen, als Baby in diese Welt geschickt hat, damit er an unserer Stelle lebt und stirbt. Das ist die Botschaft des Evangeliums, das ist die Botschaft von Weihnachten und das ist doch im Grunde genommen völlig verrückt. eigentlich unvorstellbar. Eigentlich sollten wir aus dem Staunen gar nicht mehr herauskommen. Wenn dir dieses Erstaunen bisher fehlt, diese Begeisterung für das bisher fehlt, dann hör doch mal in dieser Advents- und Weihnachtszeit, die jetzt beginnt, die vor uns liegt, dann hör doch mal genau hin auf diese Botschaft. Hör genau hin auf die Weihnachtstexte, die du schon so lange kennst, die du x-mal gehört hast, bei denen du vielleicht Wort für Wort mitsprechen kannst teilweise. Mach dir klar, dass das, was du da hörst, Realität ist. Es sind ja nicht nur alte Sagen, die man einfach weitergibt von Generation zu Generation, ja, weil das halt so üblich ist. Und frag dich mal ganz konkret, was bedeutet das eigentlich für mich, was da geschehen ist? Gerade Weihnachten, gerade diese Botschaft von Gottes Menschwerdung, dass der Allmächtige seinen Sohn tatsächlich als menschlichen Embryo in eine Frau hineinsetzt, da heranwachsen lässt, das, ja, lädt doch zum Staunen ein. Wir kehren mal zu Maria zurück. Für sie, ja, ist diese Botschaft darum verständlicherweise sehr schwer zu erfassen. Und auch sehr schwer zu glauben. Aber ihre Reaktion ist gut. Ihre Reaktion ist angemessen. Sie bricht das Gespräch nicht ab mit dem Engel. Sie läuft nicht einfach weg. Sie sagt auch nicht einfach, du spinnst doch, das wird doch nichts. Sondern sie fragt weiter nach und so kommt sie zur zweiten Etappe, in der ihr Vertrauen wächst. Der zweite Schritt Marias ist dann die schlichte Akzeptanz der Botschaft. Sie sagt in Vers 38 am Schluss des Abschnittes, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Bedenken wir, was sie nicht sagt. Sie sagt nicht, das ist ein wunderbarer Plan Gottes. Ich freue mich, dass ich Teil dieses Plans werden kann. Wie toll. Ihre Worte bringen eher zum Ausdruck, ich begreife das zwar noch nicht alles ganz, aber ich bin bereit, mich darauf einzulassen. Ich folge. Und das kann ein wichtiger Schritt hin zu Gott sein, ein wichtiger Schritt hin zu Jesus, hin zum Vertrauen auf ihn, jedenfalls für eine Zeit lang. Denn wenn du wartest, bis du alle Glaubensdinge vollkommen begriffen hast, wenn du wartest, bis sich alle Glaubensfragen völlig aufgelöst haben, bis das letzte Fünkchen Zweifel auch verschwunden ist, dann wartest du möglicherweise zu lange. Es ist besser, dann irgendwann so zu handeln, wie Maria handelt. Trotz Unklarheiten und trotz mancher Bedenken, sich zu entschließen, Gott zu vertrauen an dieser Stelle. Und erst das gibt dann auch die Möglichkeit, wirklich einen Schritt weiterzukommen. Und vielleicht ist dieser Schritt auch für dich der richtige Schritt. Vielleicht wartest du möglicherweise schon länger darauf, dass sich die Dinge des Glaubens so umfänglich lösen, umfänglich klären, dass sich alle Fragen und Bedenken, die du noch hast, in Luft auflösen. Aber es kann gut sein, dass der nächste Schritt, der für dich dran ist, damit du zu noch größerer Gewissheit kommst, erstmal für dich heißt schlichte Akzeptanz, ein Ja zu Gott finden. Ja zu Jesus zu sagen, ja zu sagen zu seinem Angebot der Rettung, ja zu sagen zu seinem Ruf in die Nachfolge. Und dass du dann, danach, wenn du diesen Vertrauensschritt gehst, wenn du ihn gegangen bist, dass du dann auch weiterkommst. Und schließlich Marias dritter Schritt, sie dringt dann am Schluss durch zu großer und tiefer Freude, da gehen wir mal kurz ein bisschen hinaus über unseren Predigttext. Da ist dann erst einige Verse später davon die Rede im sogenannten Magnificat, dem berühmten Lobgesang Marias, ab Vers 46, wo es dann heißt, meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich Gottes meines Heilands. Das ist so das Ziel des ganzen Prozesses, dass unser Vertrauen wächst, dass unser Glaube dann unsere ganze Person auch mit einbezieht, Verstand, Wille, Emotionen, und dann kann sie sagen aus tiefstem Herzen, meine Seele erhebt den Herrn, mein Geist erfreut sich Gottes, meines Heilands. Aber dieses tiefe Vertrauen, das kommt nicht sofort, das kommt erst nach einem Prozess, durch einen Prozess, der weitergehen muss und in dem wir nicht stehen bleiben sollten. Und tiefes Vertrauen, das ist dann eine Auswirkung, zeigt sich in bereitwilligen Gehorsam, so habe ich das mal genannt. Da möchte ich nochmal einen vertieften Blick mit uns auf diesen letzten Vers werfen, Vers 38 am Schluss des Textes, diese berühmten, bemerkenswerten Worte. Siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Das sind ja schon Worte, die schon ziemlich tiefes Vertrauen zeigen. Worte, die aber auch bereitwilligen Gehorsam deutlich machen, die Unterordnung unter Gottes Wege deutlich machen. Worte also, die uns eine Menge auch lehren können. Ich glaube, zum einen muss man sich klar machen, dass Marias Gehorsam hier ein freiwilliger Gehorsam ist. Der Engel zwingt sie nicht, er drängt sie nicht. Maria sagt auch nicht mit knirschenden Zähnen, okay Gott, ich habe eh keine Chance. Ich folge dir, ich habe keine andere Wahl. Nein, sie sagt freiwillig, ich bin des Herrn Magd. Und sie sagt das, weil sie weiß, dass Gott der Herr ist, dass Gott der Schöpfer des Universums ist und der Erhalter dieses Universums, dass er derjenige ist, der unseren Dienst, der unsere Unterordnung zu Recht verdient. Ich glaube, Maria ist klar, wir haben weder das Wissen noch die Macht noch das Recht, Gott zu sagen, was er tun sollte. Darum verdient er unseren Dienst, weil er so groß ist, weil er so erhaben ist, weil er eben Gott ist. Ist uns das eigentlich bewusst? Ganz persönlich, ist uns das doch so bewusst? Zwei einfache persönliche Fragen, die zeigen uns, wo wir hier stehen, an welchem Punkt. Die erste Frage, die man sich mal stellen kann, bin ich eigentlich bereit, der Bibel, Gottes Wort, in allen Dingen zu gehorchen, die sie klar aussagt? Ob es mir gefällt oder nicht. Und die zweite Frage, bin ich eigentlich bereit, Gott in allen Dingen zu vertrauen, die er mir in mein Leben schickt, die er mir zumutet in meinem Leben? Ganz gleich, ob ich sie verstehe oder vielleicht auch nicht. Wenn wir auf diese Fragen hin nicht Ja sagen können, dann haben wir, selbst wenn wir in einem allgemeinen Sinne an Jesus glauben, noch nicht wirklich gesagt, was Maria hier sagt. Ich bin des Herrn Diener, so könnten wir es ja auch übersetzen. Aber Gott, der Herr, verdient unseren Dienst und unsere volle Hingabe. Er ist der Allmächtige. Bedenken wir vielleicht nur mal die Ausmaße des Universums, in dem wir eigentlich leben. Ne? Ich habe mich mal ein bisschen informiert. Unsere Erde ist ca. 150 Millionen Kilometer von der Sonne entfernt. Schon das ist unglaublich. Unglaubliche Dimension. Und selbst wenn man diese atemberaubende Distanz von der Erde zur Sonne nicht größer wäre als ein Blatt Papier, dick ist, ne? 0,1 Millimeter ist ein Blatt Papier, dann wäre im Verhältnis gesehen die Entfernung von unserer Erde zum nächsten anderen Stern immer noch größer als ein 25 Meter hoher Stapel Papier. Und der Durchmesser der Milchstraße, der Galaxie, in der wir leben, wäre im Verhältnis wie ein über 1000 Kilometer hoher Papierstapel. Und vergessen wir nicht, es gibt viel mehr Galaxien, als wir überhaupt zählen können. Wenn es wirklich stimmt, dass die Bibel sagt, oder was die Bibel sagt, dass Jesus Christus derjenige ist, der alles das alleine durch sein mächtiges Wort trägt und erhält, so steht es in Hebräer 1, Vers 3, ist er dann diejenige Person, die man in sein Leben bittet, um uns ein bisschen zu helfen, um uns zu assistieren? Oder ist er nicht dann derjenige, der wirklich der erhabene und mächtige Herr ist? Er hat das alles in seiner Hand, diese unvorstellbaren Dimensionen. Maria weiß das. Und sie ordnet sich diesem Herrn bereitwillig unter. Und das, obwohl sie wusste, was das für sie für Folgen haben würde, was das sie kosten würde. Denken wir einen Moment darüber nach, ne? Was es Maria gekostet hat, damals Ja zu sagen. Sie hat bestimmt darüber nachgedacht. Sie würde ein Kind bekommen. Und selbst wenn Josef bei ihr bleiben würde, davon konnte sie ja zu dem Zeitpunkt noch nicht ausgehen, selbst dann wäre das ein Riesenskandal. Jeder würde eins und eins zusammenzählen in ihrer Nachbarschaft und Umgebung. Hochzeit, ne, an dem Datum, Geburt des Kindes an dem Datum, alles klar, ne? Und jeder würde denken, dass sie entweder mit Josef schon vor ihrer Ehe Sex hatte oder vielleicht noch schlimmer, dass sie ihren Verlobten gar betrogen hat. Sie wusste, dass sie als Mutter eines unehelichen Kindes gelten würde. Und das in dieser Gesellschaft damals, in der das wirklich ein echter Makel war. Und trotzdem sagte sie, ich bin die Magd des Herrn. Sie wusste, in was sie hineinrutschen würde. Sie wusste, dass das ein Leben der Schande bedeuten würde oder noch Schlimmeres. Und dennoch sagt sie Ja. Sie sagt Ja zu Gott, obwohl sie nicht wusste, wie das wirklich dann für sie enden würde, ob das ein gutes Ende nehmen würde. Wer als Christ leben möchte, der muss ein Stück weit eigentlich eine ähnliche Entscheidung treffen. Christ zu werden, das ist eben schon etwas anderes, als irgendwie sich einem Programm anzuschließen, als eine Fortbildung zu machen. Es ist mehr als so ein Sahnehäubchen auf das Leben drauf. Es ist auch nicht nur ein geistlicher Service, den man irgendwie dazu bucht und den man wieder abbestellen könnte. Nein, als Christ zu leben, das heißt ja, Jesus voll und ganz zu vertrauen, ihm zu folgen, ihm zu gehorchen. Es heißt, dass man sich ihm, der ja alles in seinen Händen hält, dass man sich ihm unterordnet. Es bedeutet, sich und seinen eigenen Willen ein Stück weit aufzugeben. Maria hat das alles getan. Wie sie mit dieser Botschaft von Weihnachten umging, mit dem Wunder der Menschwerdung Gottes, das bleibt vorbildhaft. Dass sie trotz ihrer Vorbehalte gegenüber der Botschaft des Engels weiter nachfragte, damit Vertrauen wachsen konnte. Dass sie in diesem Prozess dran blieb, damit das Vertrauen zunehmen konnte. Und dass sie sich dann mutig entschloss, an einem Punkt jetzt einfach Ja zu sagen und Gott zu vertrauen und seinem Plan zu folgen, auch wenn sie ihn noch nicht ganz verstanden hatte und nicht wusste, wie das für sie wirklich enden würde, aber geahnt hat, dass es schwierig werden würde. Die Frage ist, wie können wir ihrem Vorbild folgen? Ich glaube, einerseits können wir uns von ihrem Beispiel ermutigen lassen. Maria, die es ja so unglaublich schwer hatte zu Beginn, die persönlichen Konsequenzen haben wir gerade so ein bisschen angerissen. Sie kam später ja zu Ehren, so kann man das sagen. Fast jeder kennt sie heute. Ihr Name ist untrennbar mit der Botschaft des Evangeliums verbunden. Und wir können uns andererseits auch vor Augen halten, dass wir es eigentlich viel leichter haben, Gott zu vertrauen, als sie es hatte. Weil wir einen viel besseren Blick auf die Heilstatsachen haben, als es Maria damals hatte. Zu ihrer Zeit lag vieles noch in der Zukunft. Wir wissen genau, wer Jesus Christus ist. Wir wissen genau, was Jesus Christus für uns getan hat. Wir können es nachlesen. Wir haben es oft gehört. Dass er den schweren Weg gegangen ist nach Golgatha, dass er sich foltern ließ, dass er sich hinrichten ließ für uns. Wir wissen genau, was er für uns getan hat und was es uns für Segen bringt, ihm zu folgen. Dass er all das auf sich genommen hat, wie es eben die Bibel sagt, dass Gott uns seine Liebe erwiesen hat darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Vertrauen wir diesem Jesus Christus unser ganzes Leben an. Amen.